Von Kasachstan nach Oggersheim. 7 Monate Halle im Zeitraffer.
5-türmiges Halle mit dem stolzen Campanile. Halle an der schwarzen Saale. Längst nicht mehr am hellen Strande. Halle an der Galle, wie die Spötter dich jetzt rufen. Was liegst du so geduckt unter diese Dunstglocke aus bräunlich-gelben Braunkohlenqualm, süßlichen Esterdämpfen, faulig riechendem Schwefelwasserstoff?
Jawohl, vieles verfällt in dieser Stadt. Aber vergessen!
Abtreten! Abtreten! Abtreten!
Was ist aus dir geworden, Saalestadt? Deine Straßen voller Schutt. Haufen von heruntergefallenem Mauerwerk. Bröckelndem Fassadenstuck. Gespenstisch die Zeilen vom Einsturz bedrohter Häuser, dunkler Fensterlöcher. Ganze Straßenzüge leer. Waren es 70, waren es 100.000, die im letzten Jahr nach Freiheit riefen auf deinen grauen Straßen und Plätzen, mit kalten Füßen und heißem Herz.
Nieder mit der SED! Nieder mit der SED!
Rotes Halle nennt man dich seit der Kaiserzeit. Die raue Proletenstadt bist du geblieben. Im nebligen Herbst hast du dich von deinen Peinigern befreit. Und dann?
Die ganzen Parteien, der man wird Hetze machen auf der SPD.
Oh. Es hetzt doch gar keiner, das ist doch... Die hetzen überhaupt nicht. Das ist totaler...
Nein, das stimmt nicht.
Deine verfallenden Mauern. Zugeklebt mit Politpostern. Mit Kohl und Brand, Genscher und Spätköpfen. Hast du dich wieder fremden Herren unterworfen?
Dieser Wahlkampf, es ist wirklich Wahlkrampf. Ich kann mich dazu wirklich schwer äußern, weil man müsste dann jetzt mich aufschneiden, das Herz ins Mikrofon halten und zeigen, wie es da sehr unangenehme Zuckungen gibt.
Fantastischen Wahlkampf geführt hier. Ein herzlichen Dankeschön an alle Bundesbürger, die hier für uns mitgestritten haben. Stoßen wir an, der Sieg ist unser!
Wir sind das Volk, das ist für mich schon die Vergangenheit.
Endlich habe ich den Bundeskanzler, den ich immer verdient habe.
Die Reise geht erstmal ins Nichts für mich, ins Nirgendwo. Es ist ein sinnloser Weg, den wir jetzt gehen. Wir müssen einen riesigen Umweg über die Wohlstandsgesellschaft gehen und die Marktwirtschaft, um uns dann den Problemen zuzuwenden, die wir eh zu lösen haben werden. Und wir werden wieder zu spät kommen.
Linie 5. Reise von Halle nach Nirgendwo. Eine Zeit zum Zuhören von Anselm Weidner. Mit Musik von drei Hallenser Komponisten. Thomas Müller und Eberhard Wenzel vom Kammermusikensemble Konfrontation und Gerhard Domhart mit seiner Symphonie Nummer 2, einer Auftragskomposition des Chemiekombinats Buna. Der Mensch, der steht im Mittelpunkt und hustet. Oder das Umfeld, Archipel Gulag, Industriehölle.
Ein grauer Himmel, Aschefeld, nur Rauch und Qualm in Schwaden. Die Wolke, die heißt Bitterfeld und hängt am seidenen Faden. Die Sonne in Morast getunkt, die Sterne, sie verrusten. Wo steht der Mensch? Im Mittelpunkt. Man hört ihn deutlich husten.
Mit der Linie 5 über 25 Kilometer. Die längste Straßenbahnlinie der DDR. Von Trotha durch Halle über Buna, Merseburg und Leuna bis Bad Dürrenberg. Egal, ob ich aus Berlin, Leipzig oder Nürnberg nach Halle komme, immer geht die Reise vorbei an riesigen, qualmenden Fabrikanlagen, verdüstert sich der Himmel. Eine unheimliche Region, dieses industrielle Ballungsgebiet. 5 der 7 Industriekombinate der DDR mit mehr als 20.000 Beschäftigten liegen im Bezirk Halle. Bitterfeld und Wolfen im Norden, Buna und Leuna im Süden, Mansfeld im Westen. Mit Manfred Klima von der staatlichen Umweltinspektion und Matthias Waschitschka, dem Robin Wood von Halle und Mitbegründer der Grünen Liga, schaukel ich durch eine Industrielandschaft, die in Europa ihresgleichen sucht.
Selbst bei sonst klarem Wetter und Sonnenschein, trotzdem ist es immer ein bisschen trüb und dunstig. Woran liegt denn das? Vor allen Dingen.
Halle selbst als Stadt emittiert im Jahr etwa 44.000 Tonnen SO2, 14.300 Tonnen Staub in Form von Ascheregen, Flugstaub und so weiter, überwiegend aus den Heizungen. Dazu kommen allerdings auch noch 20.000 Tonnen CO, also Kohlenmonoxid, und Kohlenmonoxid hat die Eigenschaft, wenn es also eingeatmet wird, es verdrängt den Sauerstoff beim Atmungsprozess, führt also in stärkerer Konzentration zu einer Lethargie und sozusagen zu einer Willenlosigkeit, zu einer Apathie des Körpers, zu einer Antriebslosigkeit.
Daten aus dem jüngsten Umweltbericht, vor 6 Monaten noch streng geheim.
Dreckig hier. Aber wir haben uns vielleicht dran gewöhnt. Mhm. Also richtig eben doch auch wiederum nicht. Ja? Wir nehmen es eben so hin.
Es riecht ja irgendwie
doch,
ein bisschen
manchmal,
so.
Manchmal, ja. Aha, nee, ich rieche es nicht mehr. Meine Verwandtschaft, wenn die jedes Jahr hierher kommt zu Besuch, also die müssen egal immer Bonbons nutschen, ja. Wir merken es nicht mehr.
Wir haben die große Carbidfabrik in Buna vor der Haustüre.
Tonnenweise geht der Dreck durch die Schlote. Da wurde ein neuer Schlot gebaut. Und da hieß es, da kommen Filteranlagen drin. Ja, auf einmal fehlte die Elektroenergie, dann fehlt das Wasser. Ja. Also wurde ohne Filteranlage in Betrieb genommen. Ja. Und da durfte keiner was sagen. Wir können eigentlich keine Wäsche raus auf den Wäscheplatz hängen. Dann können wir sie noch einmal waschen. Wir haben zwar keinen Smog, ja, lauter Zeitung. Ja, aber der drückt manchmal so runter, da kriegt man kaum Luft. Ja.
Zunächst erst einmal ist es so, dass wir nach einigen Stunden müde und matt werden. Ja. Und vor allen Dingen dann auch bei stärkerer Belastung kriegen wir dann starke Herzschmerzen. Der Kalkstaub geht ja überall durch. Nun ist es nicht nur der Kalkstaub, sondern wir haben auch VC im Hof liegen. Oder sonst eben über die Kraftwerke die Asche. Oder die Kokstrocknung, die hier hinten ist. Die lässt dann ihren Ruß ab.
Im nebligen Chemiedunst versinkt die Sonne fahlrot, taucht unendliche Reihen uralter Fabrikgebäude, ihre geborstenen Fenster, die rissigen Mauern, den Qualm aus unzähligen Schloten und undichten Leitungen, das aluminiumverkleidete Oktogon des Wissenschafts- und Verwaltungszentrums in mattrötliches Licht. Die Straßen, die toten Baumkrüppel, aschgrau von Carbidstaub überzogen, unwirklich wie in einem Horrorfiction. Arbeiter huschen wie Schattenwesen eines fremden Planeten um 5 nach der Schicht zu den Bussen nach Merseburg und Halle. Bei jedem Schritt wird die undefinierbar süßlich riechende Luft knapper. Hustend, röchelnd komme ich zum Haupttor des riesen Chemieareals. Nach kurzer Rücksprache mit der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit wird ohne Umstände eine Betriebsbesichtigung organisiert. Als gäbe es nichts mehr zu verheimlichen, wird uns Buna pur, ohne jede Schminke und Beschönigung gezeigt. Unter tropfenden und zischenden Leitungen, einem Gewirr undichter Rohre, über Metalltreppen, durch zentimeterhohen Carbidstaub wartend, steigen wir in den 4. Stock eines Ofenhauses aus Bunas Gründungszeiten vor gut 50 Jahren.
Der Carbidofen 8 im Ofenhaus Gustav 22. Die Geräusche kommen von der Kühltrommel. Im Augenblick wird hier ein Abstich gemacht. Und die flüssige Schmelze läuft über Schnauzenbahn in die Kühltrommel rein. Hier wird das Calciumcarbid, die zähflüssige Schmelze, abgekühlt und es entstehen dann Brocken. Weitere Verarbeitung dann in der Mahlanlage, entsteht dann Carbid, gemahlenes Carbid, und dann wird da Wasser drüber geleitet und dann hat man das Acetylen, diesen Grundstoff für unser Hauptprodukt hier.
Eine gleißend glühende Elektrode brennt die harte Carbid-Außenschicht an der Ofenöffnung auf. Calciumcarbid wird hier bei 2300 Grad synthetisiert. Es ist der Basisgrundstoff für die Acetylengewinnung, synthetischen Kautschuk, unzählige Plastikprodukte und Lösungsmittel. Ein technisch längst überholtes Verfahren. Jetzt schießt glühendes Carbid wie Lava aus dem Ofen, zischt über den Boden. Stichflammen tauchen die mit Rauch und Staub gefüllte Halle in ein unwirkliches Licht. Wir suchen Schutz hinter Streben und Eisentüren. Im letzten Augenblick gelingt es, eine Verpuffung des explosiven Gas-Staub-Gemisches zu verhindern.
Man muss jetzt erstmal den Ofen ablaufen lassen, dass das erzeugte Carbid, die Carbid-Schmelz, jetzt erstmal frei ausläuft. Dann wird der Ofen zugemacht und dann müssen jetzt die aufgetretenen Schäden, also die, im Prinzip ist alles wassergekühlt. Die Maschine, die zum Brennen genutzt wird, die ist ebenfalls wassergekühlt und die Schläuche sind jetzt verbrannt. Deswegen musste ich erstmal die Schläuche zudrehen. Carbid und Wasser hat eine unangenehme Wirkung, dass es also dann zu Verpuffung kommt. Deswegen ist es also notwendig, dass also bei solchen Sachen das Wasser so schnell wie möglich entfernt wird. Und damit besteht eigentlich auch keine Gefahr mehr.
Sind denn jetzt technische Schäden entstanden?
Naja, es ist also so, dass die Gummischläuche, die zur Kühlung dieser Brennmaschine genutzt werden, zur Wasserzuführung, es muss ja flexibel sein, verbrannt sind. Naja, die werden gewechselt, Größenordnung ungefähr eine Stunde und dann geht das mal weiter.
Zwei Wochen später kommt es an derselben Stelle zu einer schweren Verpuffung. 5 Tote, 23 Schwerverletzte.
Immer wenn ich über den Abwasserkanal fahre, der hinter dem Unawerk in die Saale mündet, dort sieht man immer einen Schaumteppich, der sich an dem Straßendurchlass staut, von einer halben Meter Höhe. Aber ich erinnere mich vor einigen Jahren, dass ein etwa 2,5 Meter hoher Schaumwall über die Straße kroch. Und mir blieb nichts anderes übrig, als die Augen zuzumachen und durch diesen Schaumwall mit dem Auto durchzufahren.
Herr Klima, Sie sind ja nun eigentlich Meteorologe und haben sich vielleicht auch damit beschäftigt, was die Umweltmisere hier in dieser Gegend für Auswirkungen auf das Klima in Halle hat.
Wir haben vor allen Dingen in den Sommermonaten sehr schnell aride Bodenverhältnisse. Und Sie brauchen also hier nicht weit in die Steppe zu fahren, um derartige Dinge zu sehen, sondern Sie können sie mitten in Mitteleuropa sehen. Im Saaletal hat sich direkt eine Trockenflora gebildet, die typisch ist für den Bezirk Halle. Der Boden ist also im Sommer steinhart. Man wundert sich, dass dort die Vegetation sich überhaupt noch einigermaßen halten kann. Das typische Bild im Spätsommer ist also das ausgedörrte Gras. Überall an allen Brachflächen hat man dann so die graue Vegetation, also nichts mehr von der grünen Lebensfreude vorhanden. Wir haben festgestellt, dass in den Jahren etwa nach 1955-60 allmählich die Sonnenscheindauer etwas zurückgegangen ist, statistisch gesehen. Sie sehen das recht oft bei wolkenlosem Himmel, wie er heute ist, dass bereits eine Stunde vor Sonnenuntergang, wo man also die Sonne eigentlich noch recht gut am Himmel sehen müsste, sie schon am Horizont im Dunst untergeht und nur noch durch eine Graufärbung des gesamten Horizonts zu orten ist.
Kasachstan. Halle in Kasachstan.
Der Himmel verdunkelt, die Erde versenkt, die Luft vergiftet, die Flüsse verdorben. Die Pflanzen verdorrt, die Tiere verschwunden, die Menschenleben verkürzt.
Unsere Kinderambulanzen sind voll mit Bronchitikern. In den Krippen sind die Gruppen halb besetzt, oft nur, weil die immer ein Kind wurde krank ist. Es gibt zwei Typen, die Ohrenkinder und die Bronchitiskinder bei uns sind alle, sagen wir, also die immer Mittelohrentzündungen haben und die mit der Bronchitis. Sind sicher häufige Krankheiten auch woanders, aber bei uns gehört es ihnen zum Alltag.
Normalerweise müsste, wo das hier so schlimm ist, die Leute müssten jeden Tag auf der Straße sein, die Mütter mit ihren Kindern, und alles fällt eben in Apathie, teilweise schon in Agonie. Das ist richtig wie so eine Lähmung, also das ist eine ganz schlechte Konstellation, dass man einfach zu müde ist, aufzustehen, einfach zu müde und zu kaputt.
Ich glaube, in einer Stadt, die jeden Tag tonnenweise Dreck hinniedergeht, überstehen gute Gefühle sehr, sehr viel schwerer.
So reden Ärzte, Architekten, Beamte. Nicht die Malocher von Leuna, Buna, Bitterfeld, die Kleier, Knuffer. Für Arbeiter gibt's hier viele Worte. Samt und sonders Sesselfurzer nennen die geschundenen Knuffer in ihrem rauen, breiten Sächsisch die Akademiker.
Halle ist entweder die Kaderschmiede der SED oder es ist die Dummschule. Hier waren die Verhältnisse gerade die letzten 5-6 Jahre ganz besonders hart und streng. Sieht man auch daran, dass am 9. Oktober, wo überall schon in Dresden, Leipzig Frieden war, in Halle die Polizei erst begonnen hat zu dreschen. an der Montagsdemo. Das macht so auch den Unterschied aus, dass Halle es ganz, ganz schwer hatte, hier rauszukommen. Wir haben noch bis Ende Oktober befürchtet, dass wir die Stadt sein sollen, wo doch noch mal ein bisschen China probiert wird. Und sei es nur, um das Volk zu schocken.
Dass es eben so einen Sprengstoff in sich wirkt durch dieses Ballungsgebiet und deshalb also besonders immer in der Obhut der Sicherheitsorgane. Da ja doch hier also eine Stunde Streik hier in Leuna oder Buna hätte ja so verheerende Auswirkungen schon volkswirtschaftlich.
Der Raum Halle, das ökonomische Rückgrat der DDR, der Lebensnerv der Staatswirtschaft. Jede fünfte Mark wird hier erwirtschaftet. Da wurde aus Ostberlin schon immer für eine stabile Einheitsfront von Partei, Polizei und Staatssicherheit gesorgt. Und wenn die allmächtigen Herren merkten, dass die Industriearbeiter murrten, wegen Versorgungsmängeln oder sonst schlechte Laune aufkam, schickten sie schon mal ein paar Extrawaggons Butter und Südfrüchte in den Saalebezirk.
Neue Unruhe und alte Ängste. September. Neues Forum, Ostberlin, 8. September 1989.
In unserem Land ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Belege sind die Verdrossenheit bis hin zum Rückzug in die private Nische und zur massenhaften Auswanderung. Wir wollen geordnete Verhältnisse, aber keine Bevormundung. Wir wollen freie, selbstbewusste Menschen sein, die doch gemeinschaftsbewusst handeln. Wir wollen vor Gewalt geschützt sein und dabei nicht einen Staat von Bütteln und Spitzeln ertragen müssen. Wir rufen auf zum Dialog. Die Zeit ist reif.
Da drüben haben sie sich eingemietet. Die observieren nur, mehr passiert nicht. Hier hinter den Schuppen kommen die mit ihren Richtmikrofonen nicht hin, versucht mich Frank Eigenfeld zu beruhigen. Er ist der Kontaktmann des neuen Forums in Halle. Ein paar Mal saß der promovierte Geograf wegen unerlaubten Flugblattverteilens im Gefängnis. Er arbeitet jetzt als Hausmeister bei der Christuskirche, wo der Mann nur die Ruhe her hat.
Es müsste ein Zeichen geben von Regierungs- oder noch darunter der Ebene, dass sie ein gewisses Verständnis für Reformen aufbringen, einen kleinen Hoffnungsschimmer, dann würden sicherlich mehr Leute da mitmachen. Aber im Moment ist das noch gar nicht sichtbar.
Die Ängstlichkeit, die so in ihren Knochen steckt, dass sie sagten, bringen Sie unsere Kinder ja nicht in Konflikt, wir dürfen unsere Kinder nicht in Konflikt bringen zwischen Schule und Elternhaus, es könnte Ihnen und uns schaden. Und also mich packt dabei einfach die Wut.
Das Gefühl, irgendwann schlägt auch eine todwunde Katze noch zu. Und dann muss es dich ja nicht noch erwischen in dem Moment, wenn die Diktatur abtritt. Wer lässt sich denn gerne 1945 noch aufhängen von der SS, von den Suchkommandos? Ich bete darum, dass bei dem Einsturz des babylonischen Turmes, mit dem wir diesen Sozialismus vergleichen, nicht noch Leute zu Schaden kommen. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann hier in Mitteleuropa.
Tagebuchnotiz vom 27. September 1989.
Nachrichten des Norddeutschen Rundfunks. Bis jetzt sollen über 70.000 Menschen über Ungarn aus der DDR geflohen sein. Hier in Halle schreibt nur die LDZ darüber. Heute Artikel für die Zulassung des neuen Forums. Aufruf von meinen Bekannten. Nur von Pfarrer H. unterschrieben. Morgen Bürgerversammlung in Trotha im Gemeindesaal. Jetzt geht es auch in Halle los.
Tagebuch, 28. September.
LDPD und CDU scheren aus der SED-Linie aus. Aus den SED-Hochburgen Buna und Leuna werden Resolutionen der Belegschaften mit Reformforderungen an die Parteileitungen geschickt. Auch in den Schulen wird jetzt frei geredet. Bei der feierlichen Eröffnung des Parteilehrjahres in Halle-Neustadt steigen die Genossen auf die Tische, schreien den Genossen Redner an, ob er denn selber glaube, was er ihnen da über die Erfolge der 40-jährigen DDR erzählt. Treffen mit Bauingenieur K. und seiner Tochter, Krankenschwester.
Dass die breite Masse meiner Meinung nach sagt, das wollen wir alles gar nicht haben, wir wollen gar nicht reformieren, wir wollen das so ähnlich haben oder vielleicht ganz genauso, wie es in der Bundesrepublik ist. Alles anders doch bloß Zeitverlust für mich und wer weiß, ob das was wird. Gezeigt haben es die Kommunisten noch nirgends, dass ein Reformkommunismus möglich ist. Lasst das doch sein nun endlich. Nach 40 Jahren habt ihr ausgespielt, ihr habt nichts zustande gebracht. Nun bitte gebt eure Macht freiwillig auf. Das hat Massenbasis und das wird nicht funktionieren.
Als ich rauskam, das war unwahrscheinlich, standen um die Kirche rum Massen Leute. Ich fand das so beeindruckend und so wahnsinnig, dass es sowas geben kann. Und nach einer gewissen Zeit haben die Leute angefangen zu singen, Michel Overcam oder die Internationale. Und auf einmal ging es los. Die Leute haben nach Freiheit gerufen und nach der Zulassung des neuen Forums. Es ging nicht darum, wir wollen raus und kein Auto fuhr mehr. Die Autos haben gehupt und die Leute sind aus den Straßenbahnen ausgestiegen und sind mitgelaufen.
Mit der Linie 5 ist es gut zu erreichen, das Pfarrhaus in Ammendorf, ein etwas heruntergekommener Barockfachwerkbau. Dort wohnt Pfarrer Steffen Metzger. Der Blick von seinem Schreibtisch nach vorne auf die verfallende Kirche, nach hinten nicht weniger bedrückend, auf die giftspeienden Schlote von Buna. Sein Pfarrsprengel, das ist die öde Satellitenstadt Silberhöhe. Der junge Mann Gottes hat Schwung in die Gemeinde gebracht. Mit seiner Friedens- und Selbsterfahrungsarbeit war er schon immer in Opposition zum stalinistischen Regime und ein Streiter für Demokratie in Halle. So manche Untergrundzeitung kam aus der gemeindeeigenen Druckmaschine. Mit ihm habe ich bei meinen Halle-Besuchen immer wieder gesprochen über die Oppositionsbewegung, die Besonderheit der Demokratieentwicklung in der DDR und Halle im September.
Ich habe immer gesagt, Leute, jetzt müssen wir Schritt für Schritt, jeden Bereich, den die freigeben, wird das Volk oder wir, jeder wird das sofort besetzen. Es ist so ein Drang in uns. Wir müssen nur eins machen, wir müssen den SED-Genossen immer in der Gasse offen halten, dass die mit erhobenem Haupt zurückweichen können. Ab heute sind sie auf dem Rückzug. Wir hatten uns gedacht, na gut, so in 1-2 Jahren sind die so bei 20-30% angelangt. Und haben dann ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass sie sogar mit Freuden den letzten Rest für Macht sogar hinschmeißen und sagen, ja, da habt ihr's. So war das mal gemeint, ein intensiver innergesellschaftlicher Dialog über unsere neuen Werte. Wohin wollen wir in diesem Land, in Europa? Wir haben uns das auch mit allen Freunden viel mehr mit Osteuropa vorgestellt, also mit den Tschechen, den Polen und den Ungarn zusammen. Es waren Gefühle, dass jetzt etwas geschehen muss, ansonsten werden wir hier lebendig eingemauert. Und das reichte offensichtlich, auch ich kann es ganz persönlich erzählen, bei mir immer stärker auch also in die Öffentlichkeit zu gehen und auch Leute anzusprechen, also Strukturen aufzubauen. Das war ja alles hochgefährlich, aber wir hatten dann auf einmal immer weniger Angst, weil wir spürten so, es geht um unser Leben. Jetzt geht's um unser Leben.
Die Herbstrevolution. Ein Volk steht auf. Nach 56 Jahren Diktatur. Oktober.
Sie befinden sich in der Linie 5 nach Halle über Warschau, Moskau, Budapest, Leipzig. Weiterfahrt nach Bukarest im Dezember.
Also inzwischen sind wir ja hier über den Marx-Engels-Platz gefahren und kommen auf einmal in eine Gegend, von der man den Eindruck hat, auch sieht eigentlich ganz passabel aus. Herr Waschitschka, was ist denn das hier? Also offensichtlich kann man die Stadt auch instand halten. Wie kommt das, dass es hier so ganz nett aussieht?
Ja, das ist auch hier wie an anderen Stellen also ein recht äußerlicher Eindruck. Das heißt, dass also diese Strecke hier, der Platz, mit zur Protokollstrecke gehört. Das heißt also, wenn offizielle Persönlichkeiten oder Besuche von außerhalb durch die Stadt gefahren wurden, dann an diesen Stellen hier vorbei, wo also die berühmten Potemkinschen Dörfer, das heißt also Häuser, in denen auch Gardinen hängen, wo aber keine Leute mehr wohnen, gibt es also mehrere davon hier in Halle, auch die Leninallee.
Wir sind ja jetzt hier über den Thälmannplatz gefahren, das ist so der Hauptverkehrsknotenpunkt. Und eben sind wir an einem Mahnmal vorbeigefahren, auf dem Kerzen stehen. Herr Waschitschka, was bedeutet das?
Ja, das ist also ein Mahnmal aus der Vorwendezeit. Die Fäuste der Arbeiterklasse, die von Freunden von uns mit großen Altarkerzen als Zeichen, als Erinnerung an das, was hier wochenlang auf dem Markt und durch die Stadt ging. Und jetzt hier rechter Hand haben wir eigentlich die Perversion der Parteipolitik in Halle, das sogenannte Café Böhme, nach dem ehemaligen Parteivorsitzenden benannt, ein 60 bis 80 Millionen Bau, der aussieht und eingerichtet ist wie bessere Interhotels. Ich bin also selbst auch schon vor der Wende drin gewesen. Die Stadt verfällt und die Partei baute sich solche Paläste.
DDR-Nachrichten.
In den Abendstunden des 7. Oktober versuchten in Berlin Randalierer, die Volksfeste zum 40. Jahrestag der DDR zu stören. Im Zusammenspiel mit westlichen Medien rottenten sie sich am Alexanderplatz und Umgebung zusammen und riefen republikfeindliche Parolen.
Mein Name ist Klaus-Dieter Hinz, ich wohne in Halle und ich bin im vorigen Jahr, am 3.2.88, das liegt zwar etwas länger zurück, aber hat mit der Rechtssicherheit in diesem Staat zu tun, von der Volkspolizei bei einer Verkehrskontrolle zusammengeschlagen worden, sodass ich 10 Wochen arbeitsunfähig war.
Es wurden Personen mit Rippenbrüchen, mit inneren Verletzungen, mit Bisswunden von Diensthunden dort eingeliefert. Personen wurden gezwungen, mit dem Gesicht zur Wand zu stehen. Und es gab eine Zeit, da wurden Personen, nämlich Antifaschisten, gezwungen, ebenfalls mit dem Gesicht zur Wand zu stehen. Ich frage Sie ganz persönlich, Leiter des VPKA, wann werden die Verantwortlichen, die für diese Übergriffe verantwortlich sind, vor Gericht gestellt? Wann werden sie verurteilt?
Ich arbeite im Kalewerk Deutschental. Ich kam den Abend aus der Kirche. Da wurde uns gesagt, wir könnten friedlich den Platz verlassen. Da sind 5 Polizisten auf mich los, mit Gummiknüppel, die Beine blutig geschlagen, ich hatte blaue Striemen an den Beinen, geschwollenen Arm und ein blaues Auge und die Nase war aufgeplatzt.
Ich möchte eine Bürgerkommission bilden, die alle mit dem 7. und 9. zusammenhängenden Fragen prüft. Und ich möchte als Oberbürgermeister, dass wir endgültig und für immer den 7. und 9. Oktober aufklären, uns dazu bekennen, was los war, damit wir dann wieder zur Vertrauensfrage kommen können.
Also passen Sie auf, wenn Sie über 40 Jahre reden wollen, dann muss ich sagen, 40 Jahre waren nicht 40 Jahre Fehler. Fehler sind viele gemacht worden. Zu denen stehe ich, zu denen bekenne ich mich, die verantworte ich auch. Dieses Land hat nicht nur 40 Jahre Fehler gemacht. Dieses Land hat in 40 Jahren etwas geschafft, was es in der deutschen Geschichte noch nicht gegeben hat. Und ich möchte sagen, hier auf dem Halleschen Marktplatz sage ich, wir sind es einfach jenen Kämpfer der Arbeiterbewegung schuldig, die geträumt haben von einem Arbeiter- und Bauernstaat, dass wir nicht zulassen, dass diese 40 Jahre über Bausch und Bogen verurteilt werden. Viele Fragen sind offen. Jawohl, vieles verfällt in dieser Stadt. Aber vergessen...
Abtreten! 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 Abtreten!
Über Ein- und Abtreten entscheiden bei uns immer noch diejenigen, die uns gewählt haben. Und ich stehe hier als ein von der Bezirksleitung gewählter erster Sekretär. Die Bezirksleitung hat mich gewählt und die Bezirksleitung muss bestimmen, was geschieht. Das bestimmen wir nicht hier auf dem Marktplatz. Aber Sie haben mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte...
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Jawohl, jawohl, Sie sind das Volk, aber nicht Sie allein.
Tagebuch am 23. Oktober 1989.
Achim Böhme, der verhasste erste Sekretär von Honeckers Gnaden im Bezirk Halle, wird bespuckt. Bürgerversammlung über Gewaltfreiheit in der Pauluskirche. Über 10.000 auf dem Markt. Nach den blutigen Demonstrationen vom 7. und 9. Oktober halten sich Fopus und Stasi jetzt zurück. Bürgerkriegsgefahr scheint gebannt.
Tagebucheintragung vom 27. Oktober.
3 Wochen nach der ersten großen Leipziger Demonstration rufen in Halle 70.000 nach Demokratie und Reformen. Zeit der Schweigemärsche ist vorbei. Immer noch taktieren der SED unter Krenz, redet von Dialog, beschließt Pass- und Visazwang für die GSSR, hebt wieder auf. Demokratisierungswelle lässt sich nicht mehr aufhalten. In Halle halten sich immer noch Gerüchte, die SED plane doch noch mit militärischer Gewalt die Macht zurückzugewinnen.
Ein Volk steht auf, übt den aufrechten Gang. In diesen Tagen klingt es wieder gut in den Ohren, das vom Nazivolk so entstellte Wort Volk. Hatte es in Halle nicht schon mal einen guten Klang?
Wir haben alle großen Arbeiterführer, August Bebel, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Wilhelm Liebknecht, also dem Vater, hier in Halle gehabt, die hier gesprochen haben. 1907 baut sich die hallische Arbeiterschaft den sogenannten Volkspark, der noch heute besteht und genutzt wird. Ein sehr schönes Jugendstilgebäude. Das sind doch Traditionen, auf die die hallische Arbeiterbewegung immer stolz war.
Der Hallenser Stadtarchivar Werner Pichocki.
Wie er so dasitzt, abgemagert, müde, den Kopf beim Reden in die Hand gestützt, den streitbaren Pfarrer aus Ammendorf, Steffen Metzger, haben die 6 Monate nach der Herbstrevolution mitgenommen. Jetzt davon zu sprechen, wie das in Halle im Herbst angefangen hat, könnte vielleicht dazu verführen, nostalgisch von den guten, inzwischen muss man ja wohl sagen, alten, revolutionären Zeiten zu schwärmen.
Für mich das Spannendste war nach diesem 9. Oktober, nach diesem Prügelmontag, habe ich die Idee gehabt, jetzt müssen wir wirklich richtig an die Öffentlichkeit, noch viel größer als Neues Forum. Jetzt müssen einfach ganz normale, humanistisch gesinnte Menschen in dieser Stadt aufstehen gegen die Gewalt. Und ich habe da mit ein paar Freunden zusammen die erste freie Bürgerversammlung organisiert mit dem Thema Gewaltfreiheit für unsere Stadt. Das war eine sehr, sehr, sehr spannende Woche. Dienstag ist mir das eingefallen in meinem einsamen Ammendorfer Pfarrhaus. Und Sonntag sollte das sein, vor der nächsten Montagsdemo, vor der wir dann natürlich viel Angst hatten. Und das war eine tolle Sache, wie viele Freunde da mitgemacht haben, aus den unterschiedlichsten Bevölkerungskreisen und Schichten auch. Und wir haben dann eine herrliche Versammlung in der Pauluskirche hingekriegt. Froppen voll war es und die Stadt gab nach und die Sicherheit auch. Das ist so auch mein persönlich mit schönstes Erlebnis. Das war in diesen 5 Tagen begann die Wende in Halle. Und dann begannen in Halle auch Demonstrationen, die es vorher in der Art nicht gab. Danach fingen wir an, auch den Ring abzumarschieren und haben diese herrlichen Rufe, wir sind das Volk, skandiert und Stasi in die Volkswirtschaft. Und es war unglaublich. Wir haben in der Zeit auch ganz viel gelacht. Es ist nicht so, dass wir da verbissen und nur Angst gehabt haben vor Maschinengewehren oder Wasserwerfern. Wir haben also so viel Freude in all diesen Tagen bei unseren Gesprächen gehabt. Wir hatten auch immer eine Flasche Wein dabei, wenn wir uns abends getroffen haben. Es war eine schöne Zeit, obwohl das ja doch hochgefährlich war, noch sehr, sehr lange, den ganzen Oktober eigentlich. War ja nicht klar, wohin es wirklich gehen wird. Aber das war eine Unbeschwertheit gleichzeitig dabei.
Goldener Westen oder eigener Weg. November.
Endstation Gesamtdeutschland. Alles aussteigen.
Da bin ich irgendwie doch stolz auf unsere Jugend. Ja. Denn die hat ja das gemacht. Wir Alten, wir waren schon irgendwie verknöchert. Ja? Wir haben gesagt, was haben wir haben uns was geschaffen, das wollen wir nicht verlieren. Ja? Aber die Jugend, die hat da wirklich was geleistet. Und dann haben wir auch gesagt, wir müssen die Jugend unterstützen, hauen so viel ab. Ja? Und alleine packen sie es nicht. Und dann sind wir nun auch mit losgemacht. Ja?
Wie war es denn im Westen?
Sehr schön.
Na, nicht schlecht.
Hervorragend, ganz wunderbar.
Na, ganz hervorragend.
Naja, ist auch nicht anders gewesen. Es gibt zwar viel, aber es kostet doch alles viel Geld, muss man sich auch was leisten können. Ne? Ja. Naja, das ganze Durcheinander und das viele Zeug und das alles, ist man alles so gar nicht gewöhnt. Dass wir wirklich froh, dass wir wieder da sind. Also, ja. Wir würden nicht abhauen, ne.
Leute, normal wie bei uns.
Die sind echt 20 Jahre warm.
Ich finde das so bei den Menschen. Und zwar helfen die sich untereinander nicht so sehr, wie das bei uns hier ist. Wenn man zum Beispiel jemand braucht, dann kommt der Nachbar, weil man befreundet ist, oder dann kommen Freunde und die packen eben am Wochenende mit an. Und dann wird das kostenlos gemacht, weil man vielleicht gut kocht oder da ist was zu trinken da und sich gegenseitig hilft. Und das Empfinden habe ich das nicht, dass das da drüben so ist. Da drüben habe ich das so, dass jeder vor seiner Türe kehrt und die Türe zumacht und jeder so für sich ist, dass man unnahbar ist.
Tagebuch, 24. November 1989.
Jeder zweite DDR-Bürger war seit der Grenzöffnung im Westen. Gedränge und Geschiebe auf den Bahnhöfen. Zum Golde drängt's, am Golde hängt's. Goldene Westen und die DDR ein Schrotthaufen, so reden hier die Leute. Westschock sitzt vielen tief in den Knochen. Eine Frau erzählt mir, dass sie 14 Tage nach ihrem ersten Westbesuch nicht mehr sprechen konnte. Eine andere, sie hätte nach dem Besuch in einem Westberliner Kaufhaus eine Woche gebraucht, sich in Halle wieder zurechtzufinden und nicht bei jedem Schlangestehen noch ein paar Rindsrouladen durchzudrehen.
Ja, eben Egon Krenz nicht wollte oder mehr. Wen wollt ihr dann nehmen? Das sind alles solche Fragen, die muss man sich vorher stellen. Man kann nicht sagen, Wiedervereinigung oder so. Man muss erst mal was dazu tun, dass es nicht passiert.
Naja, ich habe schon gesagt, es soll nicht eine Partei an die Spitze, es soll mehrere Parteien an die Spitze. Das ist ja das, was Dr. Gerlach da gesagt hat, das Mehrparteiensystem und freie Wahlen und geheime Wahlen.
Die SED, die war ja in den letzten Jahren also nur an der Macht. Wenn man sich das so mit den Wahlen anzieht, also so viele Menschen können die doch also nicht gewählt haben, wenn man sich so rumhört, eigentlich waren da ganz wenige dafür. Und zur Wiedervereinigung, da bin ich eigentlich auch nicht dafür, weil ich finde, also ich will im Sozialismus leben, aber in einem Sozialismus, der lebenswert ist und wo man gerne also da bleibt.
40 Jahre lang haben sie uns hier sozusagen belogen und betrogen und jetzt auf einmal schlagartig durch die Demonstration ist das auf einmal so anders geworden. Also was unser Volk jetzt durchgedrückt hat, ich meine, darauf kann man stolz sein.
Tagebuch, 28. November 1989.
Hallenser Oppositionsgruppen haben sich einschließlich SPD im Reformhaus zusammengeschlossen. Breite Koalition der demokratischen Kräfte. An den runden Tischen von Stadt und Bezirk kontrollieren sie die Verwaltungen. Ohne sie kann nichts mehr entschieden werden. Die Herbstrevolution wird praktisch. Bei Auflösung der Stasi, mindestens 7 Stasi-eigene Gebäude allein in Halle, bei Beschlüssen über Abrissstopp und Herausgabe des Parteivermögens. Demokratisierung der Medien geht langsam voran. Sender Halle berichtet jetzt direkt von den Kundgebungen und öffentlichen Stadtgesprächen.
Nachdenken mit dem Hallenser Psychotherapeuten Hans-Joachim Marz und Pfarrer Steffen Metzger über diesen November, den 9. November und danach.
mit der Schönheit des Augenblicks und des aufrechten Ganges war es vorbei. Das ganze Gegenteil geschah. Wir sind zu Bettlern geworden. Was man so gehört hat, dass alte, kranke Menschen, Kinder in den Westen geschleppt wurden, nur um ein bisschen Westgeld zu kriegen, hat auch etwas Entwürdigendes gehabt. Auch ein Ausdruck der verlorenen Würde in diesem Land. Wenn ich eine Analyse aus meiner Perspektive wagen soll, dann ist die kurze Zeit, wo wir eine Chance und Aufforderung hatten, wirklich erwachsen zu werden im Sinne von größerer Eigenständigkeit und einer neuen Identität, dass diese Zeit bald wieder verloren gegangen ist. Also da bleibe ich im Moment eher pessimistisch.
Aber im November sah es ja trotz Maueröffnung und Westschock noch so aus, als gäbe es die Chance einer eigenen DDR-Entwicklung. Dafür engagierte sich Steffen Metzger am runden Tisch des Bezirkes Halle und als Vorstandsmitglied im Demokratischen Aufbruch. Damals hatte er mir noch gesagt:
Es ist nicht reif, wir sind unvorbereitet. Wir können das nicht. Ich sag mal ganz frech für mich: Ich war früher selbstbestimmter als jetzt. Jetzt bin ich gehetzt, nicht so sehr von meiner Gemeinde, von Adventsstille zu Adventsstille. Ich bin gehetzt von Politveranstaltung zu Politveranstaltungen. Und meine Gemeinde muss zusehen, wie sie mit mir zurechtkommt. In den seligen Zeiten des Stalinismus und Unterdrückung, es war wunderbar. Wir haben Kultur im Untergrunde gemacht. Wir haben ganz unentfremdet etwas vom Zaune gebrochen. Wir waren frech. Wir haben Bilder gemalt, Ausstellungen organisiert, Bücher hergestellt. Alles ist vorbei. Ich fühle mich also persönlich viel fremdbestimmter jetzt, als das noch vor ein paar Wochen und Monaten der Fall war.
Die sich für die DDR-Demokratie abrackerten, konnten sich sehr wohl auf eigene demokratische Traditionen und ein aus den 40 Jahren gewachsenes Demokratieverständnis berufen.
Einmal, denke ich, brauchten wir auch Parteien mit einer unbelasteten Vergangenheit. Für uns gehörte also von der SED bis zur CDU war das ja für uns das Gleiche. Das waren ja, letztlich war das eine Partei, die Nationale Front, die dieses Land zerstört hat. Das ging mit den alten Parteien nicht. Und wir haben sie auch nicht für veränderungsfähig gehalten. Also veränderungsfähig, schon aber nicht glaubwürdig dabei, außer nur an der eigenen Macht zu kleben, aber mit keinem anderen Grunde nicht, weil sie auf einmal hehre menschliche Ziele entdeckt hätten. Und so denke ich noch heute über diese Leute. Neue Parteien ist ja auch etwas, die ganze Szene, wie sie entstanden ist, ob eine Bürgerbewegung, auch dieser ersten Parteiansätze, das waren alles Parteien wirklich eines neuen Typus. Sie waren bestimmt sozusagen vom Ende des 20. Jahrhunderts, waren alles Sachgründungen. Parteien, die kein ideologisches Programm hatten, sondern Sachprogramme. Es war hier auf diesen 40 Jahren war etwas völlig anderes entstanden, auch an bürgerlicher Demokratie. Es gab außer der SDP nicht eine einzige ideologische Parteigründung im ganzen Herbst. Das ist erst ja in diesem Jahr, im Januar, Februar, erst von der BRD aus zusammengedroschen worden. Anders kann man das nicht sagen. Aber genuin war es hier nicht vorhanden. Wir hatten also ein, und das war uns bewusst, wir hatten den moderneren Parteienbegriff, der vielleicht in der Lage ist, gerade für Europa mit der langen auch demokratischen Tradition der verschiedenen, ob nur England, Frankreich oder sonst wo, dass solche Art von Parteien in der Lage sind, auf die eigentlichen Herausforderungen, vor denen die Völker am Ende des 20. Jahrhunderts stehen, dass sie die sachlich und verantwortlich überhaupt bearbeiten können. Das geht nicht mit christdemokratischen und sozialdemokratischen, liberaldemokratischen Grundideologien.
Der kurze Winter der Anarchie. Dezember.
Herr Waschitschka, diese Reise durch die Ökowüste, die haben Sie auch mit dem Fahrrad bewältigt, ja, um damit irgendwas zu demonstrieren. Was
ja, wir sind jetzt ungefähr an dem Punkt, an dem wir schon mal 1983 gekommen sind. Wir haben also damals im Zusammenhang mit dem Weltumwelttag schon mal als eine kleine Gruppe von Ökoaktivisten versucht, mit ca. 100 bis 150 Leuten, Kinder, Frauen und geschmückt, nach Puna zu fahren, sind ungefähr bis hierher gekommen und damals ohne Rücksicht auf Verluste von der Stadtsicherheit auf LKWs verfrachtet worden, Frauen und Kinder. Und sind dann zu Einzelverhören in der Stadt verteilt worden. Und jetzt vor circa vier Wochen zum Gründungskongress der Grünen Liga, der bezeichnenderweise hier in Halle war. Und wir haben das so organisiert, dass es im Clubhaus in Buna stattfindet. hat sich dieser Traum aus dem Jahr 1983 erfüllt. Unter Polizeischutz sind wir zu Hunderten unter viel Sympathiebekundgebung der Bevölkerung diese Strecke wieder gefahren und diesmal bis Buna. Und das größte Erlebnis eigentlich für mich, und wenn ich jetzt dran denke, kriege ich eigentlich noch Gänsehaut dabei, ist, als wir vor dem Buna-Werk saßen, vor kleinen aufgebauten Tischen und Stühlen, vor mir das durch uns geschmückte Buna-Clubhaus X50 mit bunten Plakaten, vielen grünen Sprüchen. Links von mir die rauchenden Karbidschornsteine und rechts von mir eine Gruppe von Bereitschaftspolizisten, die uns unterstützen und die Besucher des Gründungskongresses mit Erbsensuppen aus den sogenannten Gulaschkanonen versorgten. Also ein Erlebnis, was man einfach, man muss es erlebt haben, wenn dieselbe Macht, die uns vorher von Rädern gezerrt hat und auf LKWs verladen hat, steht jetzt da und schenkt Erbsensuppe zum Gründungskongress der Grünen Lia in Buna aus. Also ich kann das eigentlich auch schlecht in Worte fassen, was da passiert ist, auch nach diesen jahrelangen Erfahrungen dieser Kriminalisierung der Umweltarbeit, jetzt durch die Polizei unterstützt. Also das war ein ganz großes Erlebnis.
Bitte gestatten Sie mir hier eine besorgte Durchsage, die mit dem eigentlichen Anliegen Ihrer Demonstration nichts zu tun hat, sich aber an jeden Bürger unserer Stadt mit einem ernsthaften Appell richtet, die Arbeit der deutschen Volkspolizei in dieser Angelegenheit aktiv zu unterstützen. Was ist passiert? In den Mittagsstunden des heutigen Tages wurde ein Kleinkind entführt. Die Eltern befanden sich im Kinderkaufhaus am Markt und ließen ihr einjähriges Kleinkind schlafen.
Tagebuch am 20. Dezember 1989.
Eine Kindesentführung, Bombendrohungen, mehr Eigentumsdelikte. Die Kriminalität nimmt zu und die Volkspolizei schaut zu. Die Beamten trauen sich ja nicht mehr, Blutproben nehmen zu lassen, aus Angst, sie könnten wegen Körperverletzung angezeigt werden, erklärt mir Major Klaus, Begründer der neuen Polizeigewerkschaft in Halle. Seit ein paar Wochen rase ich wie die gesenkte Sau durch die Stadt. Ich halte mich einfach nicht an die Verkehrsregeln, erzählt mir ein Bekannter.
Ich habe Ihnen ja auch schon angedeutet, dass es Erscheinungen gab, dass die Volkspolizei sich auflöst. Man war sich außerordentlich unsicher seiner Sache. Das resultiert natürlich, angefangen bei unserer Kommission, über viele andere Dinge. Man geht in sich, man denkt darüber hinaus, man fühlt sich ganz einfach fehl am Platze. Ist man noch, hat man das Recht? Ja, es gab sogar Fragen, fahren wir nur noch zu einem Unfall raus? Und das geht ja wohl alles ein bisschen zu weit.
Die Macht liegt auf der Straße, sie liegt in der Gosse. Jeder kann sie sich zurzeit nehmen, bis zum Stadtratposten. Ich könnte auch Oberbürgermeister werden, wenn ich ganz frech bin. Wir haben in den letzten Wochen, ich persönlich und viele Freunde, auch versucht, Verantwortung zu übernehmen. Wir machen das alles eben nebenher. Wir haben ja alle unsere Berufe. Und wir sind stehend K.O. Wir sind also wirklich schon weit über die Grenze von physischer und psychischer Belastbarkeit hinweggegangen.
Ach, es wäre gar nicht schlecht, gäb's Chaos erst einmal. Denn schnelle Weisheit, die wird leider schnell auch schal. Die wilde Zeit, sie sollte dauern, nicht nur ruckzuck fallen die Mauern. Man braucht den Straßenschrei, nicht nur's Kalkül im Saal.
Ich bin ein Kind des 8. Parteitages. Seine Euphorie hat mich erreicht, als ich 15 Jahre alt war und hat mein Leben bis heute geprägt. Und ich frage euch, Genossen, ging es nicht und geht es nicht vielen von euch auch so? Deshalb aber hat mich diese Wende jetzt in den letzten Wochen ergriffen wie eine Erlösung und Befreiung. Und ich will mich mit meiner ganzen Kraft für diese Wende einsetzen.
Ich persönlich bin gegen die Bevormundung der SED und der FDJ und bin deshalb stolz darauf und auf fast allen Demos, die montags in Halle stattfanden, teilgenommen zu haben. Denn wir, das Volk und viele junge Menschen, die wir zu diesem Volk gehören und nicht unser Land verlassen haben, haben die Wende eingeleitet. Und nicht die Menschen, die heute sagen, das wollten wir schon immer. Denen möchte ich nur sagen, Sie oder ihr wart nicht für die Wende. Sie oder ihr seid Wendehälse. Ich sehe mich nicht als Kommunist und werde nie ein Kommunist werden.
Wissen Sie, in den 30er Jahren hat man mich bespuckt und die Treppen runtergeschubbt, weil meine Mutter im Gefängnis saß, von den Faschisten eingekerkert. Und wir trennen uns auch von denen, die schlechte Dinge getan haben, die sich bereichert haben. Aber wir ehrlichen Kommunisten lassen uns nicht in die Suppe spucken.
Zeit der Bekenntnisse. Der neue erste Mann der SED in Halle, Roland Klaus, 35 Jahre jung, Bauingenieur.
Ich bin 15 Jahre Mitglied unserer Partei. Und ich habe 15 Jahre eigentlich versucht, mein Bestes zu geben. Bloß was ich jetzt hier sehe, das ist doch gegenüber der Montagsdemonstration ein kläglicher Rest. Ja, beim besten Willen ein kläglicher Rest, was wir hier sehen.
Wir leben natürlich in dem Konflikt zwischen der Scham und dem Zorn und auch dem tiefen Entsetzen über manches. Und auf der einen Seite und der anderen Seite vor der Verantwortung, nicht nur davon zu rennen. Ich glaube, und ich habe das schon öfter gesagt, wir sind Geburtshelfer in dieser neuen Republik. Wir bekommen ja alle sehr kalte Füße, aber vielleicht davon einen klaren Kopf und heißes Herz.
Aus dem Tagebuch, 21.12.1989.
Ein Spross der Halle verbundenen Weizsäcker-Familie, der Ökonomieprofessor Karl Ulrich von Weizsäcker aus Köln, predigt in der altehrwürdigen gotischen Marktkirche die freie Marktwirtschaft. Waren mehr da als bei der SED-PDS-Kundgebung.
Ganz entscheidend ist meines Erachtens die Einführung der Gewerbefreiheit. Ich glaube, in einer offenen Gesellschaft gehört es mit zu den wesentlichen Rechten eines jeden, Unternehmer werden zu können. Das heißt, das Recht zu haben, Unternehmer zu werden.
Die arbeitet nicht nur am sozialdemokratischen Konzept der Entwicklung unseres Landes, sie arbeitet gleichzeitig auch an einem Konzept zur Rettung der Stadt Halle, zur Rettung vor Stadtzerfall und Umweltkatastrophen.
Das Tempo des Eilzuges in Richtung Einheit Deutschlands nimmt mehr und mehr zu. Das Tempo ist jedoch noch nicht ausreichend, da der letzte Waggon mit den Leuten der SED-BDS mit festgerammelten Bremsen hinterherrutscht. Hängen wir dieses Hindernis der SED-BDS einfach ab?
Tagebuchnotiz vom 22. Dezember.
Rechnungen werden beglichen auf der letzten Montagsdemonstration im alten Jahr in Halle. Am Symbol der alten Macht, an der steinernen roten Fahne am Hansering, werden jetzt schwarz-rot-goldene Fahnen ohne DDR-Emblem geschwenkt. Wer jetzt noch wagt, von einem eigenen Weg der DDR öffentlich zu sprechen, wird ausgepfiffen. Halle im dritten Monat schwanger mit der Herbstrevolution. Kurz vor der Abtreibung.
Die Ereignisse überstürzen sich. Die Mauer ist offen, die DDR zerfällt. Steffen Metzger.
Nun dachte ich, jetzt sind ja die Chancen noch irrer. Jetzt können wir mit dieser eigenständig auf deutschen Boden gewachsenen Opposition von linken und bürgerlichen Kräften, Konservative mit eingerechnet, jetzt können wir zu einem ganz spannenden innerdeutschen Wiedervereinigungsdialog können wir da eintreten. Und ich hatte gehofft, so nach den ersten Äußerungen auch von Herrn Weizsäcker, dem Bundespräsidenten, und auch Herrn Brandt, dass es genügend Leute in der BRD gibt, die dieses Gespräch geradezu erwarten. Und dass das Vereinigte Deutschland wirklich eine völlig neue Qualität hat. Und zwar so, dass sich die Nachbarn, die Polen, die Franzosen, die Engländer geradezu freuen, dass es uns gibt. Und ich bin schon bitter enttäuscht und streckenweise auch sehr, sehr wütend über die heutigen Politiker, Ost wie West, dass sie diese Chance so leichtfertig und noch im Dezember oder Januar ohne Not verspielt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit einer solchen Brutalität getan wird. Ich muss also fast Marx, Engels, Lenin, Stalin recht geben, dass der Imperialismus eine brutale Sau ist.
Risse in Mauern und Seelen oder Wunden der Wände. Januar.
Ihre Dächer sind verfallen und der Wind streicht durch die Hallen. Wolken ziehen drüber hin.
hier sehen Sie also ganz deutlich, die Straße ist sicherlich etwa zu 40% schon unbewohnt, wie also der Verfall mehr und mehr um sich greift. Hier sehen Sie also das sehr deutlich, diese Strukturauflösung innerhalb des Putzes der Wand. Es bilden sich also direkt solche Fäden, der Putz löst sich auf, wird chemisch neutralisiert. Dazu kommt also ein schlechtes Erscheinungsbild durch die Rußablagerungen, die dann entstehen. Und so langsam löst sich dieser Putz von der Wand.
Auf dem verfallenen Schlosse, wie der Burggeist halb im Traum, stehe ich jetzt ohne Genossen und kenne die Gegend kaum.
Eichendorf. Die Brentanos von Arnim, Wackenroder und wer was auf sich hielt als Romantiker, war in Halle und mancher hatte offenbar prophetische Gaben.
Das ist ja eigentlich Big Ben. Was hat der hier in Halle zu suchen?
Ja, dieses Geläut kommt vom Roten Turm, von diesem freistehenden Campanile auf dem Markt. Händel, der ja der größte Sohn Halles ist, nur kurze Jahre ja in Halle hier lebt, also seine Kindheit hier nur verbrachte, dann nach London ja ging. Dort hat man also diese Verbindung gesucht. Großer Sohn Halles und großer Musiker Londons, ja.
Wir stehen in der Straße, Barfüßer Straße, die wohl schon in der Renaissancezeit, ja, wichtige Straße war Halles. Die Bausubstanz, die wir hier im Rücken haben oder auch vor uns, was ist das eigentlich? Ist sie noch aus der Zeit?
Ja, also wir haben hier sehr historische Gebäude gerade, die wir hier im Rücken haben, also Renaissancegebäude im Kern mit gotischen Kellern. Besonders durch die Portale noch als die Renaissancehäuser oder die Fenstergewände auch zu erkennen. Natürlich mit Umbauten aus jüngeren Zeiten, auch Jahrhundertwende, Historismus. Dann barocke Fachwerkhäuser, sehr schlicht.
Das Problem ist natürlich, dass diese Häuser keine Steinhäuser sind, sondern Fachwerkhäuser. Und das ist hier also schon zu großflächigen Durchfeuchtungen und Verfaulung der Fachwerksubstanz gekommen ist, sodass es auch nicht so sehr schwer war, diese Häuser auf die Abrissliste zu bringen. Nun sind ja die Bürgerinitiativen erfolgreich in dieser Hinsicht gewesen. Es wird aber dennoch einen Riesenaufwand bedeuten, die sehr desolaten alten Häuser wieder zu revitalisieren. Es lohnt sich aber dennoch, glaube ich, weil sich da teilweise sehr kleinteilig und vom Milieu her sehr prägende kleine Höfe ergeben, in denen man dann im rekonstruierten Zustand sicherlich wieder sehr, sehr schön innerstädtisch wohnen kann.
Ist das denn nicht die Stunde der Bürgerinitiativen, die Stunde Null, wo sozusagen man alles in Bewegung bringen kann? Fühlt man sich da nicht jetzt herausgefordert?
Wir fühlten uns eigentlich angesichts der Situation in Halle, so mies wie sie aussieht, eigentlich schon seit Jahren herausgefordert und haben eigentlich seit Jahren versucht, irgendwo was. Aber uns sind die Hände gebunden. Wir sind zwar jetzt 20 oder 30 Leute, aber das sind wenigstens 500 zu wenig, um hier in der Stadt wirklich was zu erreichen. Und wir verstanden uns bisher eigentlich immer als die Notgruppe, die in der Stadt rumgezogen ist, um da an den Stellen, wo es am notwendigsten ist, ein paar Ziegel nachzuschieben und mein Dach ein bisschen dicht zu machen und vielleicht mal ein Stückchen Fallrohr anzubringen.
Jetzt sind wir also ein Stückchen rausgegangen aus der Barfüßerstraße, stehen an der Ecke Schulstraße, Barfüßerstraße und haben einen Blick auf die Universität, dieses klassizistische Gebäude. Und das ist es ja vielleicht, was in der Halleschen Altstadt diese Stimmung ausmacht. Mhm. Man geht durch 300, 400 bis 500 Jahre Baugeschichte. Dauernd wechselt der Blick. Und dann steht man hier vor diesen Abrissgrundstücken. Da ist also alles weggerissen worden. Und man hat die Ahnung hier in diesem Mittelgebiet, oh weh, es könnte auch der Plattenbau kommen. Mhm. Erzähl, wie sieht das aus?
Ja, also das Universitätsgebäude ist auf dem Grundstück des ehemaligen Franziskanerklosters entstanden, 1840 gebaut. Dieses Gebäude war nun umbaut, dieser Platz generell von Gründerjahrehäusern, die also sehr verschlissen waren, gerade hier eben an der Schulstraße, die jetzt mit abgerissen wurden. Wir sehen ja nun jetzt noch die trostlosen Teile der Ruinen, die jetzt hier weggefahren werden. Und hier sollte also die ganze Straßenseite dieser Plattenbau als Wohnungsbau hier gebaut werden.
Und was der Krieg nicht zerstörte, viel zerstörte er nicht in Halle, das schaffte die sozialistische Misswirtschaft. Jeden Tag verliert Halle mindestens eine Wohnung durch Verfall.
Tagebucheintragung vom 20. Januar 1990.
Experten streiten, ob 30% oder 40% der Altbausubstanz Halles nicht mehr zu retten sind. In Halle-Neustadt 500 leerstehende Wohnungen von Übersiedlern gefunden. Jeden Tag gehen 2000 in die BRD. 4,5 Kilometer Akten bei der Stasi-Zentrale am Gimritzer Damm sichergestellt. Sollen 10 Jahre unter Verschluss bleiben. Bezirksratsvorsitzender Kolotniak wegen Korruption jetzt auch hinter Gittern.
Vieles hat man ja gewusst, aber jetzt ist nichts mehr zu verbergen, alles öffentlich. Fast alles, sagt mir ein Freund, der zum Bürgerkomitee zur Auflösung der Stasi in Halle gehört. Wenn die Stasi-Akten veröffentlicht würden, gäbe es in Halle Mord und Totschlag, Freundschaften und Familienzerbrechen.
Man kann jetzt nicht sagen, ich habe das nicht gewusst. Ein bisschen hat man gewusst, zwischen den Zeilen, aber man hat sich nicht getraut, auf Deutsch gesagt, den Mund aufzumachen. Und da ziehe ich Not vor die, die den Mund aufgemacht haben. Und wir, ich muss sagen, ich zähle mich da auch mit drunter, als kleine Parteigenossen, die keine Privilegien hatten und nichts, sondern immer der Arm hochgekrempelt haben, mitgearbeitet haben, in der Hoffnung, dass es vorwärts geht. Ich fühle mich auch mitschuldig, weil ich nicht im Mund weit genug aufgemacht habe, aus Angst, dass ich vielleicht dann eingesperrt wäre und Repressalien ausgesetzt wäre.
Man muss sich den neuen Bedingungen anpassen und muss mitmarschieren in die neue Richtung. Ansonsten muss man seine Uniform ausziehen. Wir werden auch der Verfassung der DDR, egal wie sie in einzelnen Artikeln formuliert ist, die Treue halten. Wir haben einen Verfassungsauftrag zu erfüllen. Das haben wir früher geschworen und das werden wir auch heute und in Zukunft machen.
Wir müssen überall die Deformationen, Mängel, Fehler, Versäumnisse ja auch, so schwer mir das über das Wort geht, versprechen, sprechen über Verantwortung.
Wer bringt es über die Lippen? Verbrechen. Der Umgang mit der Schuld. Die Wunden der Wende sind Legion. Peter Jeschke, Sozialpsychiater im Poliklinikum Silberhöhe.
Jetzt nach der Wende sind es tatsächlich recht viele Leute, die den Boden unter den Füßen verloren haben, die mit reaktiven Depressionen zu mir kamen. FDJ-Sekretär aus großen Betrieben, aber auch Hochschullehrer für Marxismus-Leninismus, die eine lange Karriere hinter sich hatten, vielleicht früher Politoffizier bei der NVA waren, danach als Hochschullehrer übernommen wurden und immer treu gedient haben und jetzt plötzlich nichts mehr haben. Auch das sind zum Teil die gleichen Kaderleiter, die früher vor denen geliebt haben, die jetzt deren Einstellung verhindern wollen. Ich glaube schon, es sind nicht nur SED-Funktionäre, die jetzt zum Selbstmord kommen, weil sie große Dinge als Verbrechen zu verbergen haben, sondern es sind viele auch in einer ganz ernsthaften Depression, weil sie zukunftslos sind.
Zeit zum Nachdenken mit Steffen Metzger über diesen Wendefebruar. Diese demokratische Opposition der DDR, eine Opposition ohne Volk?
Natürlich war es eine Minderheit. Aber sie war stark genug und qualifiziert genug, diese Veränderung herbeizuführen und zu erzwingen. Ich kann doch daran keine Demokratie entdecken, wie die BRD-Macht, die parteipolitische Macht und die Wirtschaftsmacht mit uns umgeht, mit 16 Millionen Menschen.
Haben die Herbstrevolutionäre das Volk nicht überschätzt? Der Satz gilt halt noch immer. Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral.
Nach dem 9. November, Ende Dezember und im Januar waren ja völlig andere Demonstranten. Das sozusagen die schweigende, ruhige Mehrheit, die auch 40 Jahre lang die Schnauze gehalten haben, im Prinzip nichts gemacht, die auch für die Wende nichts gemacht haben, die waren dann da. Und was mit diesen Menschen gemacht worden ist, mit diesem geschockierten DDR-Volk, was das Gefühl hatte, umsonst gearbeitet zu haben, als sie sah, was ihr mit Arbeit in Westeuropa erreicht habt, die auch gemerkt haben, dass ich sogar umsonst angepasst haben an das System, dass sie umsonst versucht haben, hier irgendwie mit dieser Macht sich nicht mehr zu arrangieren, aber irgendwie nach auszukommen. Man musste ja leben und die Kinder sollten zur Schule gehen. Vielleicht wollte mal einer noch studieren. Ganz normale Dinge, die alle schwierig waren. Und selbst das war letztlich umsonst. Ich denke, das ist ein tiefer Schock, wo auch viel Selbstzweifel kommen. Und wenn ich in dem Moment mit Leuten, die angeschlagen sind, so spreche, wie jetzt sozusagen der Macht, Klotz und Protz, BRD, mit uns spricht. Als wären wir die letzten, hinterletzten Affen. Dann haben viele normale Menschen, die sich auch intellektuell dagegen nicht wehren können, psychisch keine Chance.
Die Marktschreier der Freiheit oder Halle, eine besetzte Stadt. Februar.
Halle Marktplatz. Sie verlassen die DDR. Westdeutsch besetzter Sektor. Bitte halten Sie D-Mark bereit.
Ich sag die Wahrheit. Ich sag echt die Wahrheit. Ich bin nicht gegen die SPD, ich bin nicht gegen die CDU. Ich bin überhaupt gegen keinen. Ich will nur das. Hör mal zu, es ist meine Wahrheit. Ich bin.
Ja, wie du so siehst.
Außerdem bist du hart, Alter.
Da brauche ich nicht groß denken, da brauche ich nicht an ein neues Forum denken oder demokratischen Aufbruch. Da weiß ich, SPD oder CDU, FDP, da wissen oder Grüne. Das wird auch das Gleiche werden. Das wird das Gleiche.
Könnten viele Unternehmer kommen. Und die ganzen Unternehmer, die werden schon wieder.
Wohlstand für alle. Freiheit statt Sozialismus. Freiheit ist Leistung. Damit sich Leistung wieder lohnt.
Ich sehe das nicht ein, dass hier die Westfirmen hierher kommen und verkaufen das Bier teurer, wie es drüben eigentlich normalerweise ist. Und die 200 Mark, die wir erwerben dürfen, 1:1 und 1:5, und das ist doch scheiße. Und dann kommen hier die Westfirmen her und die bluten alles hier. Was soll denn das?
Weil das ist einfach teurer.
Wirtschaftlich kann ihnen so nicht geholfen werden. Wenn sie hierher kommen, verkaufen das nur auf harte Währung. Genau, sie können doch ruhig auszählen, nehmen 1 zu 3. Dann können sie uns damit helfen. Kaufein voll machen. Nicht, dass ich hier Schlange stehe, wegen der Büchse der Kaufein voll machen. Und dann 1 zu 3 auf Ost. So soll man hier helfen.
Genau nicht so sieht aus. Genau so sieht aus.
Es wird eine lange Nacht im Mooren. Gelächter auf dem Vulkan von Fiebern nach und Angst vor der D-Mark-Zukunft. Nach all der Anspannung der letzten Monate wenigstens eine Nacht, um sich frei zu lachen. In der Nacht hatte ich einen Traum. Ich saß in der weit gewölbten Marktkirche, da stieg Christus vom schwarzen eisernen Kreuz, zog einen blauen Arbeiterkittel über, schwärzte sich das fahle Gesicht mit Braunkohle, lief schnaubend, keuchend aus der Kirche. Ich laufe ihm nach, zitternd. Was ist in ihn gefahren? Er reißt Stacheldraht vom Zaun einer nahen Baustelle, bündelt ihn zu einer Rute, stößt die Tische der fliegenden Westhändler auf dem Marktplatz um. Die Adidas-Kartons, Schappidosen, Apfelsinenbeutel fallen aufs Pflaster, die Menge stiebt schreiend auseinander. Umgeworfene Tische, die Sprechblasen, Rednerpulte umgestürzt. Nicht umsonst habt ihr euch aus meinen Kirchen heraus die Freiheit erkämpft auf diesem euren Platz. Mit all dem Ramsch hier sollt ihr sie euch nicht verhökern lassen, höre ich ihn noch rufen. Am nächsten Morgen einer der seltenen schönen Tage in Halle. Blauer Himmel, Sonnenschein. Warmer Wind aus Südwest vom Mittelmeer bringt eine eigenartige, geradezu toskanische Helligkeit und Klarheit in die Stadt. Alles Düstere, die Dunstglocke aus Braunkohlenqualm und Chemiegift, aus Politikvernebelung und Geschäft mit der Freiheit, ist wie weggeblasen.
Alles um mich herum ist farbig und eine Freude sondergleichen. Die Farbigkeit, die Atmosphäre, mein Raum, alles trägt mich und regt mich an. Schreibt Lionel Feininger 1929 aus Halle nach Dessau ans Bauhaus.
Als die Stadt ein Bild brauchte, als Präsent zu einem Stadtjubiläum, glaube ich, von Magdeburg, schlug er dem Oberbürgermeister vor, Feininger also einen Auftrag, wie wir heute sagen, zu geben. Und Feininger wurde eingeladen, bekam ein Atelier im Torturm hier bei uns und malte, zeichnete, fotografierte 1929 bis 1931 und am Ende waren dann 11 Bilder und über 30 Zeichnungen. Und die Stadt hat alles erworben. Leider ist diese wunderbare Serie, wie auch der Kern eigentlich der expressionistischen Sammlung von den Nazis zerstört worden, also deponiert. Die relative Traditionslosigkeit in Halle, glaube ich, hat ermöglicht, dass man sich hier nicht weiter mit der Vorrede aufhielt, sondern zur zeitgenössischen Kunst gegangen ist.
Für Freunde der modernen Kunst, erzählt mir Peter Romanus, der Direktor der Moritzburg-Galerie, war Halle ein früher Wallfahrtsort. Hier wurden zuallererst in Deutschland Expressionisten ausgestellt. Wie gut die Erinnerung an die hellen Zeiten Halles tut. Und mit den stalinistischen, finsteren Zeiten gehen die jungen Demokraten vom Neuen Forum in Halle in diesem Faschingsmonat nach der Devise um: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Liebe Genarrinnen und Genarren, ja? Liebe In- und ausländische Menschen und Fremde, Freunde, ja? Liebe Bürgerinnen und Bürger, ja, in Stadt und Land und auch in der Hauptstadt und auch in der DDR. Wir, Lotte und ich, sind glücklich, froh und hoch erfreut zu sehen, was ihr, die Werktätigen aus allen Kassen und Wichten, unter der schürenden Rolle der Partei gemeinsam erreicht habt. Ja? Viele, viele beneiden uns um das, was wir unter Rührung der Kartei der Arbeiterkasse erreicht haben. Zum Beispiel um unseren weltverblümten antiballistischen Schmutzwall. Natürlich, die Herren an Rhein und Ruhr, ja? Die Bonner Ultras bleiben nicht unflätig. Wir und unsere Freunde wie Lenin Iljitsch Brezhnev, Dr. Schiffkopf, Janosch Kantara und Nikolaus Ceausescu fordern die ständige Einrichtung der Weltfestspiele in unserer Hauptstadt Wandlitz. Unser Sozialismus ist unsere Schmerzenssache. Sie ist die Schmerzenssache aller geworden. Besonders in den letzten Jahren tragen immer mehr Menschen die Berichte über unsere Erzwungenschaften in die Länder des Kapitals. Unsere Besten konnten für immer dorthin wir entsenden. Und so sind wir Holz auf das Erweichte, liebe Genarrinnen und Genarren, Brüder in eins nun die Wende, heiter so genossen.
Heiter so genossen.
Tagebuch am 22. Februar 1990.
Erster Videoshop in Halle eröffnet. Erster Partyservice von Halle annonciert in Zeitungen. Blumen- und Obstläden voll mit Westware. Segnungen aus Wessiland in den Auslagen ausgezeichnet mit BRD-Ware. Stellvertretender Oberbürgermeister erzählt mir, westliche Firmen geben sich auf dem Rathaus die Klinke in die Hand. Beim Finanzstadtrat 1000 Interessenten registriert, die Privatbesitzern Grund und Boden zurückhaben wollen. Auch Westdeutsche. Parolenwahlkampf irritiert die meisten hier. 43% wissen noch nicht, was sie in 3 Wochen wählen.
Im letzten Monat hat sich Pfarrer Metzger erstmal von der großen Politik verabschiedet, ist aus dem demokratischen Aufbruch ausgetreten.
Was zwar für das Jahr 1990 stimmen mag, ob das stimmt, dass das ein vernünftiger politischer Weg ist zum Jahr 2000 für Europa und die Welt, das bezweifle ich ganz stark. Es ist ein äußerst unvernünftiger Weg. Die Reise geht erstmal ins Nichts für mich, ins Nirgendwo. Es ist ein sinnloser Weg, den wir jetzt gehen. Wir müssen einen riesigen Umweg über die Wohlstandsgesellschaft gehen und die Marktwirtschaft, um uns dann den Problemen zuzuwenden, die wir zu lösen haben werden. Und wir werden wieder zu spät kommen.
Er sitzt auf gepackten Koffern, zieht um nach Berlin. Erfreulich war es in Halle eigentlich ja nie, meint er.
Historisch war es ja so. Man sprach im Deutschen Reich vom Roten Halle mit der Regierung hier in Ammendorf, wo wir jetzt im Pfarrhaus sitzen. Es gab eine sehr linksradikale SPD-Flügel und einen starken DKP-Flügel. Die haben sich ja also noch beim Kapp-Putsch die wildesten Schlachten geliefert von an der Kasseler Bahn. Bei Nazis war es dann rotzbraun. Zum Beispiel hatten wir hier einen SA-Fahrer, der in SA-Uniform auf dem Fahrrad mit Hitlergruß immer eine Hand noch am Lenkrad hier durch Ammendorf strampelte. Nach dem Krieg war es ja, wieder rotzrot, kann man nicht sagen, aber angepasst bis zum geht nicht mehr und müde, wenig engagiert. Es waren immer nur ganz einzelne Intellektuelle, die ja was gemacht haben oder eben Kirchen. Und jetzt ist es wieder schwarz. Das ist erschütternd. Nichts Gutes zu sagen über dieses Nest.
Wir kommen wieder zu spät. Halle im März. Ein Spielmannszug aus dem fränkischen Herzogenaurach in grauen Uniformen und die Blaskapelle der Hallenser Volkspolizei auf dem Marktplatz am Samstag vor der Wahl.
Leider ist mein Freund tot, der Franz Josef.
Bei 20 Parteien, wen wählt man da?
Der SPD, SPD wird man nie wählen, jedenfalls ich nicht. SPD heißt gleich bei mir SED.
Das hört sich alles schön und gut an von allen. Aber wer weiß denn jetzt, was vorher mit uns wird? Ja, was wird? Das weiß doch gar keiner. Das wissen auch nicht die Parteien. Versprochen wird erstmal viel, was dann gehalten wird. Das ist eine vollkommen andere Sache. Und ich weiß es jetzt nicht. Ich kann nicht da keine Antwort drauf geben, wen ich nun wählen soll oder was.
An diesem sonnigen Samstag stehen zwei VW-Pritschenwagen, Göttinger Nummernschild, mitten auf dem Markt. Junge, adrett gekleidete Leute verteilen riesen Plastiktüten mit flottem schwarz-rot-goldenem Schriftzug. Wir sind ein Volk, CDU. Für 1 bis 5 Mark Ost sind sie dabei. 2 Stück Schwarzwälder Kirschtorte, 150 Gramm Schwarzwälder Schinken, ein paar Bananen, Orangen und viel CDU-Schriften, Flugblätter, Luftballons. Gierig grapschen Hunderte von Händen nach den Wahlwundertüten aus Wessiland. Leiber mit ausgestreckten Armen fallen übereinander. Die große Volkspartei West hat die Bedürfnisse des armen Volkes Ost genau erkannt. Wie ich daneben die SPD an ihrem Wahltrabi sehe, mit den Paletten voller Extrablätter, die keiner mehr haben will, spätestens da ist mir klar, wer die Wahl gewonnen hat. Halle im Wahlkrampfkoma, nein danke. Ich gehe ins neue Theater.
Also sprach er, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel. Denn es freut mich, dass ich sie gemacht habe.
Schwere Kost, dieser Aitmatow.
Nicht die Fleischproduktion ist entscheidend, sondern die abgelieferte Menge. Wie stehen wir da vor dem Volk?
Existenzialistisch wie Dostojewski und religiös wie Tolstoi. Locker lebendig der Regisseur dieses Stückes, der Theaterdirektor Peter Sodann. Über seinem Schreibtisch der Spruch, einer für alle, alle für Halle, keiner für Berlin. Parteilos, mit wachem Unternehmergeist, hat er vor 10 Jahren angefangen und ist jetzt dabei, Halles ehemalige Kaisersäle, in denen schon Thomas Mann und Gerd Hauptmann lasen, zu einem jungen, frischen Kulturzentrum auszubauen.
Wir haben dann hier begonnen mit einem Stuhl, einem Tisch und noch von den alten Kinobänken ein paar Reihen montiert. So haben wir einfach begonnen. Und die Zuschauer kamen natürlich erstens nicht, sondern es kam am Abend so 20. Und dies nun dem Ensemble immer wieder zu erzählen, es wird schon besser werden, bedeutet ein bisschen Kraft. Ich muss ehrlich sagen, also eigentlich gelogen, geschoben, gehandelt. Ich würde sagen, da es immer für eine Sache war, und für Halle war oder für diese Bevölkerung, die ja so kulturell nicht richtig betreut wurde, war es schon, da kann man auch schon mal lügen.
Ob Wahl oder Wende, der Mann macht seinen Stil weiter.
Die Menschen haben sich doch durch die Wende nicht so sehr gewandelt. Also der Mensch war vorher so und der ist jetzt so. Also muss ich auch Spielplan politisch, also nur nicht mehr, also den Kopf zerbrechen. Deswegen halt verstehe ich auch immer nicht solche Beiträge in den Zeitungen von doch berühmteren Leuten als ich, die dann sagen, also wir verkaufen unsere Moral, wenn jetzt die Bundesrepublik zu uns kommt oder wir zu ihr. Welche Moral wäre denn verkäuflich? Wenn Moral verkäuflich ist, dann war es keine.
Die sich die Freiheit schon immer nahmen, auch unter Honecker, und die sie jetzt lernen zu gebrauchen, wie dieser Hallenser Stadtplaner.
Halle ist die Stadt an der Saale und da ist einfach Identifikation und Identität zu schaffen. Das heißt, dass die kulturellen Einrichtungen wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollen. Aber diese Freiheit, die wir jetzt haben, ist auch nicht nur für uns ein Vergnügen, sondern ist auch eine Belastung, denn es tritt immer das Phänomen des Freigelassenen auf, der jetzt erstmal selbst sich finden muss und jetzt erstmal selbst wissen muss, was er will.
Umrechnung liegt vor, immer mehr Stimmbezirke sind hier bei uns eingetroffen im Computer. Und danach gibt es nun folgendes Ergebnis nach dieser Hochrechnung. Die SPD kommt auf 21,6%, die CDU auf 42,9%, sie geht wieder etwas zurück, der Demokratische Aufbruch auf 0,9%, die DSU auf 6,0%, die PDS auf 15,5% und die Liberalen kommen auf 4,9%.
Freiheit statt Sozialismus!
Halle!
Wir haben einen fantastischen Wahlkampf geführt hier. Einen herzlichen Dankeschön an alle Bundesbürger, die hier für uns mitgestritten haben. Stoßen wir an, der Sieg ist unser!
Das demokratische Element erwacht wieder. Das ist vorhanden in den Betrieben. Und da kommt etwas wieder, was sogar diesen nationalistischen Tendenzen entgegenwirkt.
Linie 5. Reise von Halle nach Nirgendwo. Eine Zeit zum Zuhören von Anselm Weidner. Mit Musik von Thomas Müller, Eberhard Wenzel und Gerhard Domhardt. Es sprachen Anselm Weidner, Christel Körner und Arnold Richter. Ton und Technik Andrea Mamitsch und Jochen Prantoff. Redaktion Detlef Klaas. Regie Stefan Hilsbecher.